3, 2, 1, talk to me.
Was passiert, wenn einer der bekanntesten deutschen Bildungs-YouTuber auf echte Spitzenforschung trifft? Genau das erlebt ihr in dieser besonderen Folge von Leibniz Uni Insights. Biso, der mit seinen Videos komplexe Themen aus Mathe, Physik und Astronomie verständlich und unterhaltsam erklärt, war einen Tag lang an der Leibniz Universität Hannover zu Gast. Dort trifft er auf Fritz Schulze-Wischler, Physiker und Leiter des Laboratoriums für Nano- und Quantenengineering. Und gemeinsam tauchen sie ein in die Welt der kleinsten Teilchen und der größten Fragen unseres Universums.
Ja, moin Biso, herzlich willkommen an der Leibniz-Uni.
Moin, moin Fritz, ich freue mich hier dabei zu sein und bedanke mich natürlich für diese wunderschöne Einladung.
Ja, hast es auch gefunden quasi,
ja.
Ne?
Ja, ich habe es gefunden, das ist also die Uni, bin hier reingelaufen, ich dachte, wieso, also ist ein sehr großer Raum, ist sehr viel, das hat einen sehr guten Eindruck gemacht, auch architekturtechnisch, muss ich sagen, direkt beim Reinlaufen.
Ja, ich finde auch, das Welfenschloss macht was her, ne? Wenn man dann hier reinlatscht, denkt man, hat was. Anyway, du bist ja Physik-Influencer, kann man das so sagen?
Man könnte es so sagen, ja.
Ne? Also bist du ein bisschen irre, könnte man das auch sagen?
Was heißt irre? Ne? Das ist jetzt eine Frage, die hängt jetzt davon ab, wie, auf welche Person man das bezieht.
Ja, okay. Also die meisten würden ja sagen, Physik, das ist doch, ist das spannend? Oder warum macht man das? Wie kommt man auf den Trichter?
Ja, warum macht man das? Ich meine, die Leute, die sich jetzt zum Beispiel gerade diesen Podcast anhören oder das vielleicht auch angucken, wieso können sie das tun? Wie können Sie zwei Leute hören, die räumlich so weit voneinander getrennt sind im Vergleich zu der Person gerade, die dieses Podcast sich anhört?
Okay.
Natürlich Technik und was weiß ich, aber die Grundlagen davon, ohne der Physik, hätten wir sowas niemals machen können. Von daher ist es schon interessant, weil es unser Leben sozusagen oder unsere Zivilisation voranbringt und vieles einfacher macht, so wie wir sehen können.
Ich habe mir ein bisschen deinen Podcast auch angeguckt. Ne? Da sind ja viele so Sachen, Physik im Abi. Du bist jetzt ja ein bisschen weiter und guckst auch schon in Richtung Studium, sage ich mal. Ja. Physik studieren wahrscheinlich, nehme ich an.
Sicherlich.
Ja, sicherlich. Ja,
cool. Irgendwie, ich versuche immer so drumherum zu gucken. Ja. Ist das wirklich die gute Entscheidung? Ich sehe auch Leute, die Physik studieren, die im ersten Semester irgendwie, sage ich mal, gebrochen sind. Dann ist die Hoffnung aufgegeben, aber sie machen es einfach weiter.
Ja, ne.
Ich sag's mal so, für mich ist das Physikstudium kein Weg, um irgendwie jetzt eine gute Stelle irgendwo zu bekommen. Also das ist nicht mein Ziel dahinter, sondern es ist wirklich einfach die Leidenschaft oder die Forschung, das Interesse, was dahinter liegt. Nur die Schwierigkeit ist dann immer, kann man sich damit irgendwie sein Brot verdienen sozusagen.
Ja, ja, ja.
Deswegen muss ich gucken, wie ich das parallel mache. Es funktioniert ja gut oder ich hoffe, dass es auch gut funktioniert durch Social Media und sowas. Aber ja, es ist für die Leidenschaft. Ich mag Physik für das, was es ist.
Nee, finde ich eine super Einstellung. Ich bin da genauso einer. Ich habe übrigens auch Physik studiert.
Ja. Das würde ich mal hoffen.
Und ich habe eigentlich nie gedacht, wie mache ich jetzt schnell, wie mache ich Money fast im Internet oder sowas, sondern eigentlich nur gedacht, das ist, was mich interessiert.
Ja.
Habe ich Bock drauf, aber die Richtung stimmt auch. Ne? Also ich bin jetzt kein... Ich studiere jetzt nicht Geschichte und weiß, dass ich danach wahrscheinlich Auto fahren muss, weil ich ein Taxi unternehme. Ne?
Ja, logisch.
Sowas in der Art. Also die Richtung stimmt schon, dass man was macht, wo man Bock drauf hat, aber auch weiß, wenn das klappt, dass man dann auch einen tollen, interessanten Job vor allen Dingen findet. Das muss man sagen. Das ist für mich Physik.
Ja, das sowieso. Ja. Also mit Physik kann man, ich meine, wenn man sich das so anguckt, Physikstudium, wenn man jetzt in den Arbeitsmarkt geht, da ist schon eine hohe Nachfrage, also in Bezug auf die Physik selbst, jetzt nicht, ich meine spezifisch die Forschung in einem gewissen Gebiet, sondern generell, dass man Physik-Bachelor hat oder sowas, ist schon sehr gut angesehen, meine ich, in dem Arbeitsmarkt, aus dem Grund, weil Physik ja unter anderem auch eine Denkweise ist. Die Methodik dahinter ist sehr ausschlaggebend. Ich meine, so sehr ich das auch nicht so sehr mag, wenn man sich sehr viel Mathe aneignen muss, was einem auch in den ersten Semestern vor allem begegnen wird im Physikstudium. Diese mathematische Denkweise und Herangehensweise an Problemen ist etwas, was sich halt auch übertragen lässt auf den Arbeitsmarkt.
Auf jeden.
Und da braucht man Physiker dementsprechend schon, irgendwie in Banken, Versicherungen und so weiter und so fort.
Ja, richtig. Sehe ich auch so.
Ja, das hoffe ich.
Wir machen ja auch hier an der Uni Hannover Hochschulinformationstage, wo wir unsere ganzen Studiengänge quasi vorstellen.
Ja, cool.
Ne? Physik gibt es natürlich, ich bin für Nanotechnologie, erzähle das, aber da erzähle ich dasselbe wie für die Physik, dass man quasi...
Ich meine, es hängt ja sehr stark
zusammen. Nicht ein Fach lernt, ich sag mal, wenn man eine Bäckerausbildung hat, dann wird man Bäcker, Bäckerin, aber als Physiker, Physikerin kann man ziemlich viele Sachen machen.
Ja, also, hier an der Uni muss man auch dazu sagen, vor allem im Bereich jetzt Quantenphotonik oder Quantencomputing-Technologie, generell Quantenphysik hier ist eine sehr gute Uni. Ne? Also es sind wirklich schon krasse Leute, die man...
Ich staune. Du hast dich schlau gemacht, als du nach Hannover gefahren bist. Das sind Schwerpunkte bei uns.
Ja, das ist schon...
Gehen wir mal rein.
Ja, okay.
Von mir aus.
Gehen wir mal rein. Bin ich gespannt. Ja, bin ich gespannt.
Ja, genau. Ne? Zum Beispiel Quantencomputer. Ich weiß, was es ist ein bisschen, weil ich damit zu tun habe.
Ja.
Erzähl doch mal Quantencomputer, dass die Leute da draußen das...
Ja, interessant, dass du es ansprichst. Tatsächlich werde ich das so ansprechen, wie es auch ein Laie ist, weil heute treffe ich mich halt auch mit einigen Profs, die mir das noch genauer erklären.
Ah, cool.
Zum Beispiel Professor Robert Rausendorf.
Ja, kenne ich den Robert, ja.
Elite hier, wirklich. Er erzählt ja auch zu den Erfindern von dem Einweg-Quantencomputer oder von dem messbasierten Quantencomputer. Das ist wirklich interessant, jetzt nochmal in ein Gespräch mit ihm zu halten. Aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen, normale Computer, die wir haben, funktionieren ja über Zustände. Ne? Wir haben ja Bits, 0 und 1, und in diesen Bits kann ich halt Informationen speichern, zum Beispiel Zahlen. Es gibt immer dieses Beispiel, wie viel kann ich mit einer Hand zählen, bis wie viel, ganz individuell. Genau, ich könnte sagen, fünf. Ich könnte sozusagen sechs Zahlen speichern, weil die Null auch irgendwie mit drin ist. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, wie kann ich das effizienter machen? Wie kann ich auf einer Hand mehr Zahlen speichern? Und dann kann man das Binärsystem einführen und sagen, okay, das ist die Null und dann jedes Finger sozusagen eine Zweierpotenz.
Ja.
Also ich habe hier die Null, dann habe ich, das ist jetzt die Eins. Das ist dann die 2, das ist dann die 3 und das kann ich so weitermachen.
Ja.
Und irgendwann meine ich dann, wir dann bei 31 mit einer Hand.
Ne? Wie bestellen Physiker Bier in der Kneipe? Drei Bier in der Kneipe?
Das weiß ich nicht.
Zwei Bier bitte. Drei, jetzt habe ich es verkackt.
Es ist eine sehr coole Art und Weise, Informationen zu speichern im Binärsystem. Ja. Ne? Und dann kann ich jetzt... wenn ich das weiter hochskaliere, kann ich sehr viele Informationen irgendwie speichern. So, und jetzt kann man sagen, okay, das funktioniert bei normalen Computern ziemlich gut, aber auch an diesen Bits kann ich Rechnungen durchführen. Ich kann da Dinge berechnen. Ne? Generell macht ein Computer, er kriegt einen Input an Bits und er gibt das auch als Output. Jetzt können diese Rechenoperationen aber auch wirklich sehr, sehr lange andauern und man kann sich das so vorstellen, die Analogie finde ich immer super. Stell euch, oder die Zuschauer sollen sich auch einfach mal vorstellen, wir sind in so einem Labyrinth.
Ja.
So, und das sind sehr, sehr, sehr viele Wege und es gibt einen Weg nach draußen. Ein normaler Computer, der würde jeden Weg erstmal folgen, dann würde er sehen, der passt nicht, dann versucht er den nächsten.
Das wäre dann wahrscheinlich ich.
Das wäre jede Person, die vielleicht logisch denkt. Man kann irgendwie mit mathematischen Algorithmen vielleicht das nochmal optimieren, aber das ändert nichts am Globalverhalten, könnte man sagen. So. Ein Quantencomputer, da haben wir das Prinzip der Superposition.
So. Ja.
Da könnte man jetzt sagen, so ein Elektron könnte sich an mehreren Positionen gleichzeitig befinden, wie so beim Doppelspaltexperiment, wenn man nicht hinguckt. Ne, dann haben wir das Prinzip, dass das Elektron, solange wir hingucken, heißt hier messen. Das bedeutet nicht nur mit dem Augen gucken, sondern detektieren, messen. Was messen ist, das ist dann nochmal eine andere Frage. da gibt es vielleicht einen Nobelpreis für, wenn man das wirklich beantworten kann. Aber jetzt haben wir so eine Superposition. Jetzt kann man sich vorstellen, ein Quantencomputer, der geht alle Wege im Labyrinth gleichzeitig durch.
Ja.
Und damit ist der Weg nach draußen bereits drin am Anfang, weil er die alle sofort durchgeht. Und dann hat man den durch den Messprozess, sobald man dann draußen ist, jetzt messe ich, bam, zerfallen alle anderen Wege, die sind nicht mehr wichtig. Und dann haben wir nur diesen einen Weg im Quantencomputer und dieser Weg ist der Weg raus aus dem Labyrinth. Und so kann man sich die Idee hinter Quantencomputern eigentlich vorstellen. Also, dass sie halt sehr viele... sehr schnell rechnen können in spezifischen Aspekten im Vergleich zu normalen Computern.
Ja, Wahnsinn, ne? Das ist echt cool.
Ja.
Ja. Das machen wir in der
Cool gibt es aber viele Herausforderungen, das muss man natürlich auch dazu sagen.
Robert Rausendorf ist ja Theoretiker bei uns.
Genau.
Versteht das alles. Aber wir bauen ja auch in Hannover. Ne? Zum Beispiel in der Nanotechnologie.
Ja.
Das weiß ich zufällig. Wir haben einen großen Reinraum, wo wir Mikrofabrikationen machen, wo wir die dann mit Ionen fallen. Also dann haben wir so Ionen, wo die dann die Qubits quasi realisiert werden.
Bin ich gespannt, die zu sehen. Gibt es ja nochmal, das ist ja auch ganz cool. Es gibt ja bei normalen Computern haben wir nur normale Bits. Und jetzt sagt man, okay, analog dazu haben wir bei Quantencomputern Qubits. So, das ist einfach sozusagen die 0 und 1, aber in einer Superposition. Aber es gibt ja auch Qdits.
Aha.
Und das kann man sich vorstellen als eine, nicht nur 0 und 1, sondern man kann sagen 0, 1, 2, 3 und 4. Oder so mehrere Zustände, also mehr als zwei Zustände gleichzeitig, statt nur an und aus. Und ein Beispiel dafür ist, also so ein normaler Qubit kann man sich vorstellen wie so eine Münze. Man wirft die und man schmeißt sie auf den Tisch und die dreht sich. Sie ist jetzt für uns runtergebrochen in einer Superposition. Ich weiß nicht, ob sie Kopf oder Zahl ist. Sie ist irgendwie beides gerade, solange sie nicht still steht. Ich könnte das aber auch mit einem Würfel machen. Mit einem Würfel hätte ich dann 6 Zahlen, die ich gleichzeitig habe. Das heißt 6 Zustände gleichzeitig. Und das ist etwas, was oft in der Quantenwelt irgendwie, also für die Allgemeinheit übersehen wird, habe ich das Gefühl, weil ich das auch letztens erst gelernt habe. Dass es,
war mir auch nicht klar. Wir denken immer in Qubits, genau, 0, 1, Superposition.
Genau, aber es geht auch Qdits und dann kann man sie irgendwie kombinieren, aber so tief bin ich leider auch nicht.
Ja, nicht schlecht. Genau, das machen wir hier in Hannover, Quantencomputer. Das ist vielleicht auch für Studierende interessant, weil natürlich... Wenn die dann ihre Abschlussarbeiten, Bachelor oder Master machen, dann machen die nicht irgendwie einen Versuch, den man schon hat, ne? Nach dem Motto, jetzt ein Laborversuch, wir wissen, was rauskommt, das ist dann Abschlussarbeit, sondern die arbeiten dann wirklich in den Arbeitsgruppen mit, ganz vorne an der Forschung, auch an so Sachen.
Ja. Mega.
Wen triffst du noch? Was passiert noch heute in deinem langen Programm? Ich habe gehört, bis 17 Uhr bist du hier am Freitag.
Mindestens.
Da bin ich hoffentlich schon zu Hause.
Mindestens bis 17 Uhr. Ich möchte halt einige Professoren und Leute, die sich halt in ihrem Fachgebiet auskennen, zur Mathematik und Physik hauptsächlich, also hier aus der Fakultät, treffen und mich sozusagen belehren lassen, was ihre Forschungsgebiete sind, ein paar Fragen stellen einfach, weil man kann sich ja vorstellen, ich zähle jetzt auch zu der Allgemeinheit, ich repräsentiere ja die Leute, die meine Videos gucken.
Ja, okay.
So, und das sind ja junge Leute, meistens gibt es natürlich ältere, ich meine jetzt nur generell, da sind meistens, also der große Anteil sind jetzt nicht Fachleute. Ne?
Ja.
Ich möchte in Zukunft natürlich Fachperson werden. noch kann ich jetzt aber nicht sagen, dass ich irgendwie einen Physik-Bachelor habe oder so. Es ist reines Interesse, was ich habe. Und da gehe ich jetzt, möchte ich einfach reingehen und so eine Brücke schaffen zu diesen, zu uns jetzt, also zwischen der Forschung, zwischen dieser Abstraktheit, dieser Mathematik, dieses Computing, was da passiert, und gucken, wie können wir uns das jetzt als normale Leute vorstellen? Warum ist das für uns interessant? Und was für einen Einfluss hat das auf unser Leben und vielleicht die Zukunft? Und das sind Bereiche, die man sich vielleicht manchmal anguckt und sich fragt, okay, ja gut, was weiß ich, periodische Räume oder sowas oder Zahlentheorie, was bringt mir das jetzt als Mathematik, was bringt mir das jetzt in der realen Welt, ist ja nur Mathe. Das sind schon interessant, zum Beispiel bei Verschlüsselungsverfahren oder sowas, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Oder dass man riesige Probleme durch diese mathematischen Transformationen irgendwie so runterbrechen kann, dass sie für einen, dass sie sehr einfach lösbar werden. Und solche Sachen möchte ich halt nicht unbedingt tief ins Detail jetzt, weil dafür fehlen vermutlich bei mir und auch die meisten die Zukunft, die mathematischen Grundlagen, aber dass man analog sich in etwa vorstellen kann, was wird da gemacht und warum, wieso, weshalb.
Die Mathematik, ja. Mathematik finde ich selber auch immer eine ziemliche Herausforderung.
Denkst du, es ist entdeckt oder erfunden?
Entdeckt oder erfunden, ja.
Da müssen wir
also oft ist ja Mathematik, dass man sagt, Mathematik ist eher ein Werkzeug für andere Sachen. Mhm. Wenn man dann so einen MathematikerIn trifft, die finden das nicht so gut, wenn man das so sagt. Ne, für die ist das auch schon
ansprechen.
Für die ist das mehr oder weniger auch schon quasi Selbstzweck, ne? Dass man schwierige mathematische Dinge beschreibt für sich selber und dann kommt aber irgendwann raus, dass man in der Tat da auch das anwenden kann für Dinge, wo man vielleicht gar nicht früher drüber nachgedacht hat. Ne? Also dass man das mathematische Gerüst schon entwickelt hat und dann kommt irgendein schwieriges mathematisches Problem, es kann aus der Finanzmathematik sein oder ja, aus der Biologie oder irgendwas. Und dann sagt man, Moment mal, das kann ich ja mit meiner Mathematik abbilden und euch dabei helfen. Aber das ist man, die MathematikerInnen, die forschen das einfach so.
Ja, es gibt aber auch unter den Mathematikern, muss man sagen, unterschiedliche Meinungen. Ne? Ja. Es gibt auch viele Mathematiker, die sagen, nee, das ist schon erfunden.
Okay.
Und es gibt, und wir nutzen das halt, wir haben uns das ausgedacht, um bestimmte Probleme zu lösen. Also wie gesagt, ein Werkzeug sozusagen, wie als würde ich einen Hammer erfinden. Aber es gibt viele, die sagen, Mathematik ist schon entdeckt. Also die,
okay.
Und die ist vielleicht realer und das ist vielleicht nochmal die extremere Version, die ist so realer als die reale Welt, in der wir leben. Realer als die physische. Ja, Platon war zum Beispiel dieser Meinung.
Okay.
Der hatte gesagt, das ist definitiv entdeckt und nicht erfunden, weil Mathematik ist perfekter als die reale Welt. Ne? Ich meine, hier jetzt zum Beispiel ist ja ein perfekter, man könnte sagen, ist ein perfekter Kreis, aber wenn man ganz genau hinguckt, ist ja das nicht.
Der ist für mich auf jeden Fall perfekt, weil da ist Kaffee drin.
Das sowieso. Aber wir können uns trotzdem irgendwie so einen perfekten Kreis vorstellen. Und er sagt, die Tatsache, dass ich das beschreiben kann, deutet darauf hin, dass es etwas Idealeres gibt da draußen. Mhm. Naja. Das aber
ich
vielleicht
habe in
für die Philosophen.
Meinem Studium habe ich mal ein Buch gelesen, Gödel, Escherbach heißt das. Es gibt nämlich den Satz von Gödel. Der sagt, die Mathematik ist nicht vollständig.
Ja.
Das ist sehr interessant, das ist genau, wo du so Rand sagst, sozusagen, dass es Dinge gibt, die so auf dem Rand sind, die sich sehr mathematisch anhören, aber dann kann man zeigen, dass es keine Mathematik ist. Das ist eine sogenannte Selbstausabbildung.
Mhm.
Ich habe das Buch dreimal gelesen und immer noch nicht ganz verstanden. Aber das ist witzig. Man denkt ja, die Mathematik, die ist perfekt quasi. Aber selbst in der Mathematik kann man zeigen, dass es nicht vollständig sein kann.
Ich glaube, das war doch das Problem damals bei Hilbert, also sozusagen Einstein der Mathematik zu seiner Zeit.
Mhm.
Nicht mal zu sein, also Hilbert ist, man kennt ja vielleicht auch so Hilberts Hotel. Der hatte ja die Idee, der hat sich gesagt, okay, könnte ich sozusagen, Mathematik so eine, sozusagen ist eine Maschine. Ich könnte jetzt irgendwie Axiome oder bestimmte Sachen konstruieren mathematisch und durch eine Maschine gibt mir einfach die ganze Mathematik für immer. Dass man alles, also so eine Maschine, die mir alle Beweise gibt sozusagen.
Ja.
Soweit ich das richtig im Kopf habe, kann sein, dass er ein bisschen und dann kam halt Gödels Theorem, ne, dass er gezeigt hat, der hat bewiesen, es gibt Sachen in der Mathematik, die kann man nicht, also die Mathematik in sich ist nicht vollständig.
Ja.
Wir können diese Maschine so nicht konstruieren. Und ich glaube, eine analoge Sache, die man bringen kann, ist, wenn Pinocchio sagt, meine Nase wird länger, wird seine Nase länger oder bleibt sie gleich?
Okay. Das kenne ich nicht. Das ist verrückt.
Also man kann sich
Moment, der darf. Wenn er lügt, dann wird die länger?
Wenn er lügt, wird die länger.
Ah. Das heißt, wenn er sagt, meine Nase wird länger, es passiert aber nicht, dann lügt er ja.
Dann wird sie
länger.
Dann hat er die Wahrheit.
Und dann lügt er nicht, dann müsste
dann
sie, nicht, länger
sie nicht länger werden.
Genau,
und das ist so irgendwie, ich weiß nicht, ob das so genau mit Gödels, in Gödels Situation ist, aber ich habe das mal so irgendwie als Beispiel gehört, als Erklärung dafür, wie es unvollständig ist.
Ja,
also ist irgendwie, ist irgendwie wahr, aber irgendwie auch nicht.
Ja, diese Selbstabbildung sind das. Ne? Eine Selbstabbildung, zum Beispiel, dieser Satz ist falsch, irgendwie in der Richtung geht das auch. Und wenn er falsch ist, dann wäre er richtig, dann stimmt er nicht. Das ist so die gleiche, aber mit dem Pinocchio, das ist geiler, das muss ich sagen. Das ist echt gut, das merke ich mehr. Ja. Du bist ja heute in Hannover. Jetzt haben wir Quantencomputer ein bisschen, das ist ja ein Schwerpunkt, den wir machen, oder Quanteninformation. Wir haben auch viel Optik und Photonik.
Oh.
Ne? Zum Beispiel mit verschränkten Photonen. Sagt ihr das was?
Ja.
Ja.
Verschränkung, go.
Ja.
Verbinden ist leider auch so ein Gebiet, was. Ja, wie könnte man sagen, von der Allgemeinheit ein bisschen ausgenutzt wird, habe ich das Gefühl. Also finde es so viele Leute, die versuchen, keine Ahnung, mit Quantenverschränkung, was weiß ich, Liebe oder sowas zu erklären. Es ist vielleicht schön, metaphorisch das zu beschreiben, aber wenn man das wirklich über Physik redet, dann hat das absolut nichts damit zu tun, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Die Quanten, generell, was mit der Quantenphysik immer gemacht wird, was hier unterstellt wird, ist wirklich unglaublich, ne? da sehe ich so Leute, die sagen, ja, wenn du mal irgendwas spürst, das bist du aus einem Paralleluniversum. Das sagt jetzt nicht unbedingt die viele Welleninterpretation aus.
Ja.
Quantenmechanik oder wollen wir über Verschränkung reden oder Quanten? Wo fangen wir an? Das ist immer die Frage. Ja. Ne? Wir können jetzt.
Ich bin ja begeistert. Also zum Beispiel ich hatte Zero Quantenmechanik in der Schule, das gab es da gar nicht.
Ja.
Ne? Und die Quantenmechanik damals in meinem Physikstudium, das ist aber schon 30 Jahre her, die kam relativ spät im Studium. Ne? Da haben wir erst die ganzen klassischen Sachen abgearbeitet. Und das jetzt kommt die Quantenmechanik sogar schon in die Schule, ne? Ich glaube, im Abi hat man das schon so ein bisschen. Ja,
das war schon ein Schwerpunkt bei uns im Abi. Leider hatte ich das Gefühl, es wurde irgendwie nicht so schön beigebracht. Also es wurde nicht so beigebracht, dass dieser Wow-Moment kam.
Ja, es ist halt auch anti-intuitiv, das muss man sagen, ne?
Ja, also aber genau deshalb ist es ja interessant.
Ja, ich fand auch immer die klassische Physik fand ich nicht so spannend, ehrlich gesagt. Entschuldigung. Und gerade dieser geile Scheiß, sage ich mal, ne? Wenn Quantenmechanik kommt oder Paradoxien und solche Sachen. Ne?
Ja, das sowieso.
Das ist,
Aber wir waren jetzt bei Photonik am Anfang.
Ja, genau.
Und Verschränkung.
Mhm.
Hier werde ich mich heute auch mit Professor Küß treffen.
Ja.
Der ist ja in dem Bereich Quantenkryptographie.
Ja.
Und dazu braucht man halt Quantenphotonik, Verschränkung von Photonen. Da zeigt man Verfahren, wie man zum Beispiel Systeme bauen kann oder Informationen austauschen kann, ohne dass sie hackbar sind, physikalisch. Ja. Da brauchen wir nicht mehr Mathe. Also zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, heute in der Mathematik ist es ja so, man hat einfach Systeme oder Algorithmen, die einfach ja schwer zu hacken sind. Das ist sehr unwahrscheinlich. Oder man braucht einen Computer, der irgendwie 100.000 Jahre lang rechnet, bis er den Code knackt.
Ja.
Aber man kann den immer noch knacken, theoretisch. Es spricht nichts dagegen. So.
Ist auch ein großes Problem.
Und dann viele Hacker machen zum Beispiel die Taktik, dass sie, ich glaube, das heißt irgendwie sowas wie Save Now, Encrypt Later oder Decrypt Later,
ja,
dass man die Informationen jetzt schon mal alle aufsammelt und wenn wir irgendwann gute Algorithmen haben, dass man sie entschlüsselt.
Ja.
In der Quantenphysik geht das nicht. Also es gibt Algorithmen, also man kann Informationen so verschlüsseln in der Quantenphysik, dass sobald die Information gelesen wird, weil man darf ja nicht beobachten, sonst zerfällt die Superposition sozusagen. Sobald das gelesen wird, haben die ein Problem. Nämlich, man weiß direkt, wird die Information sozusagen zerstört.
Ja.
Also es ist jetzt sehr vage ausgedrückt.
Ja, nee, aber man fragt das sozusagen ab und dann hat man das System beeinflusst.
Richtig, man hat das System beeinflusst und dann wissen beide Parteien direkt, da ist jemand, der gerade zuguckt mit hoher Sicherheit.
Mhm.
So, und dann ändern sie ihren Schlüssel oder deaktivieren den, wie auch immer. Das, man könnte sich vorstellen, auch wieder wie so eine Münze, die sich dreht. Wenn eine Person jetzt, also du kriegst jetzt die Münze, ich drehe sie und dann, also die bewegt sich zu dir, während sie sich dreht, dann nimmst du die und dann guckst du A. Aber erst, wenn es bei dir ankommt, kannst du sehen, ob es jetzt Kopf oder Zahl ist.
Ja.
Wenn jetzt eine Person dazwischen versucht zu gucken, was der Zustand der Münze ist, dann muss sie ja anhalten. Dann ist es entweder Kopf oder Zahl und dann kommt es bei dir schon offen an. Und dann weißt du, da ist was auf dem Weg passiert. Das ist jetzt so eine intuitive Vorstellung dafür.
Ja.
Und das ist dann halt physikalisch einfach nicht hackbar. Das ist auch hier in Hannover, ich glaube, in dem Labor, den ich heute, darauf freue ich mich auch, den Herr Küß mir zeigen wird, die sind so konstruiert, das System, da gibt es auch so einen Chip, der dafür gemacht ist, das gibt es so nur hier. Weltweit.
Mhm. Okay.
Das ist unglaublich,
ja. Ja, Michael Küß kenne ich auch gut. Du triffst die Leute, die ich kenne. Das ist ja super.
Das ist auch super. Das hat ja auch Nanotechnologie. Du musst auch mal ein bisschen was über Nanotechnologie erzählen. Was macht man hier so in dem Nanokram? Roboter bauen, die in den, die, keine Ahnung, die man hier in Blut reinpackt?
Nee, leider nicht. Aber in der Tat habe ich auch schon Studierenden anfragen, ob wir nicht Nanoroboter bauen, die dann im Blut Krebs bekämpfen und dann muss ich leider sagen, nee, diese Nanoroboter, die gibt es nicht. Ne, wobei ich dann immer denke, warum eigentlich? Ne, könnte man doch machen.
Ja.
Wahrscheinlich, weil es beliebig teuer wäre. Nee, wir machen Nanotechnologie ist natürlich auch Physik. Ne?
Ja.
Viele Sachen sind da Physik. Aber um ordentlich Nanotechnologie zu machen, brauchst du auch Chemie, brauchst du auch Elektrotechnik. Das ist so, die Handys habe abgegeben vor dem Podcast. In jedem Handy ist jede Menge kleine Transistoren drin, also Elektrotechnik, jede Menge. Und Maschinenbau brauchst du auch. Und so kann man das bei uns studieren. Es ist ein sehr breites Studium im Bachelor. Denkt ja, Nanotechnologie ist so speziell. Nee, es ist ganz breit. Sozusagen so ein Studium generale Naturwissenschaft, Technik. Und später geht es dann halt darum, diese ganz kleinen Sachen wirklich herzustellen. Da wird es dann spezieller. Ja.
Und also für mich, der jetzt von Nanotechnologie sich damit leider noch nicht so krass auseinandergesetzt hat, ich weiß nur, Nanos hoch minus 9 Bereich. Ne? Ja, also Nanometer, genau. Jetzt sind noch minus 9 Meter. Es ist sehr klein. Also
das man ist muss, genau, ne? Also wenn du ein menschliches Haar hast,
genau.
Ne, sagt man 100 Mikrometer Durchmesser und ein Tausendstel davon,
das ist krass,
das sind 100 Nanometer und kleiner. Und die Sachen willst du künstlich herstellen und verstehen.
Ich müsste die Dicke von meinem Haar 1000-mal aufteilen und dann wäre ein Teil davon im Nanobereich.
Genau. Ne? Also das ist schon sehr klein, wo man denkt... Geht doch gar nicht, doch, das geht in jedem Handy. Also wenn du, wenn du dein Handy in einem Mutanfall hast, dann haust es in die Ecke und es ist kaputt. Und dann guckst du es dir später unter dem Mikroskop an. Okay, jetzt sagen wir mal, du hast ein Elektronenmikroskop zu Hause, was 1 Million kostet, das ist eine andere Geschichte. Dann
das könntest du da rumliegen.
Ja, genau, dann könntest du da drauf gucken und dann siehst du, dass die kleinen Transistoren sind halt im Nanometerbereich.
Ach krass. Ja. Das ist ja auch, spielt das auch für zum Beispiel Untersuchungen von Viren, sind glaube ich auch im Nanometerbereich. Ja. Aber die können so bis zu 100 Nanometer, glaube ich, groß werden.
Ja, also Viren sind wirklich klein, ne?
Ja.
Die kannst du auch wirklich nur mit dem Elektronenmikroskop sehen, wo zum Beispiel aber Bakterien sind im Vergleich riesengroß.
Krass.
Ne, man denkt ja, Bakterien kann ich nicht sehen, ist klein, aber die sind schon ein bisschen größer.
Und da geht es jetzt darum, dass ihr auf dieser Größe was genau macht? Also ihr stellt...
Es sind so viele Sachen, die man macht. Ja, du hast ja angefangen mit den Nanorobotern. Zum Beispiel eine Sache in der Nanotechnologie, die auch wirklich gemacht wird, ist Drug Delivery, also keine Drogen, sondern Drugs sind Wirkstoffe aus der Medizin. Ja, und normalerweise, was weiß ich, Patientin hat Krebs und dann gibt es eine Chemotherapie, die werden mit Gift vollgeballert in der Hoffnung, dass der Krebs abstirbt. Mhm. Sehr unangenehme Geschichte, Haare fallen immer aus und so. Und Drug Delivery heißt, du machst zum Beispiel Nanopartikel, Nanocontainer, ganz klein. Und da kommt der Wirkstoff rein und dann wird das im Körper an die richtige Stelle in die Zellen reingemacht und dann von außen gesagt, jetzt lass das Zeug frei.
Ah,
und dann nur gezielt an der Stelle wird es frei.
Das ist ja fast wie Nanoroboter. Also,
ja,
ab wann gilt das als Roboter? Das ist jetzt wieder so eine Definition.
Aber wenn man die anguckt, die sehen halt nicht aus wie Roboter.
Die
schwimmen quasi im Blut rum und die Krebszellen, die sind ein bisschen gieriger, sage ich mal, die schnappen sich dann und dann gehen sie da rein und dann kann man von außen zum Beispiel ein Magnetfeld anlegen und dann lassen sie die frei.
Genau, das sind jetzt nicht so Roboter, die so aussehen wie Menschen und dann so in Mini-Version und rumlaufen im Blut, das darf man sich auf keinen Fall, glaube ich, so vorstellen.
Ja, also das zum Beispiel ist Medizin, aber sonst sind halt auch... halt Computerchips oder auch ganz anwendungsbasierte Sachen, so wie bessere Solarzellen oder neuartige Batterietechnik. Das
Nanotechnologie.
Genau, das ist im Prinzip, du musst das alles, wenn du es richtig verstehen willst, musst du es nanotechnologisch wirklich reingucken, was passiert auf der Nanoebene in der Solarzelle oder in der Batterie mit Nanopartikeln Energie speichern. Solche Sachen sind das.
Wow, okay.
Ne? Ja. Also Physik ist ja oft zum Beispiel, der ordentliche, normale, generische Physiker, Physikerin sagt, ey, interessante Sachen, das möchte ich verstehen und wenn es verstanden ist, ja gut, das habe ich jetzt verstanden, jetzt will ich was anderes machen. Und die Ingenieure sind ganz anders, die sagen, oh, da ist was verstanden, was Neues, interessant, kann ich da nicht einen Kasten drum machen und ein Produkt machen oder das verkaufen, sowas in der Art, und reproduzierbar das machen. Und das ist mehr so auch Nanotechnologie, dass du interessante Grundlagenforschung hast, dann aber auch die ganze Forschungskette, dass du dann halt einen Kasten drum machst und ein Produkt machst und
Du nimmst sozusagen beide Welten mit.
Genau.
Das ist ja immer, ist ja auch eine interessante Entwicklung in der Wissenschaft, die, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, die ist so bewiesen sozusagen, aber man sieht schon irgendwie ein Muster. Die Mathematik zeigt irgendwelche Sachen, die erstmal vielleicht jetzt keine Anwendung haben. Und dann finden wir sie vielleicht doch irgendwie in Physik. Und was weiß ich, haben dann Einsteins Relativitätstheorie, Quantenphysik, wie auch immer, die beschreiben wir auch mathematisch. Das müsste vorher irgendein Mathematiker schon mal rausgefunden haben. Zum Beispiel bei allgemeiner Relativitätstheorie ist das ja Riemannsche Geometrie. Also ist.
Stimmt, ja.
Ne, und dann kann man noch weitergehen und sagen: Okay, jetzt habe ich die physikalischen Grundlagen wie bei der Quantenphysik. Wie kann ich das auf die Welt anwenden? Mache ich daraus Quantencomputer, Verschlüsselungsverfahren? Und dann jetzt hier im Beispiel auch Nanotechnologie. Das ist ja cool, dass man dann bei dem, was du machst, halt auch beides mitnehmen kann. Weil man kann sich ja zu sehr, ich würde das auch gerne so machen, aber es ist, glaube ich, ein bisschen schwer, ne, wenn man sich zu sehr in der abstrakten Welt fängt zu sehr in der Anwendungswelt.
Es ist halt eine Frage, wo man Bock drauf hat, ne? Ja, das stimmt schon. Also zum Beispiel in der Mathematik, habe ich ja auch schon, ne, die machen Mathematik, weil sie Mathematik spannend finden und nicht, weil sie denken, wir müssen jetzt ein mathematisches Modell entwickeln, dass die Physiker damit die Welt beschreiben. Also solche gibt es zwar auch, aber die meisten machen das für sich, ne? Ja. Und dann kommt Herr Einstein an und sagt, ihr habt eine Tensoralgebra entwickelt, das passt ja auf die schwarzen Löcher. Ja. Ne? Sowas. Ne?
Das ist cool.
Und ja. Okay. Ich guck mal auf die Uhr. Ich glaube, wir haben schon ganz schön gequatscht. Ne?
Oh, ja.
Ja. Ja, dann vielleicht kommen wir langsam zum Ende. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, was du heute noch in Hannover machst.
Ja.
Ich hoffe, du hast ja deinen Spaß an der Leibniz-Uni.
Fängt ja schon mal gut an. Also. Man kann sich kaum vorstellen, dass es noch spaßiger wird. Ne?
ja,
bin mir aber sicher, dass es Spaß machen wird, definitiv. Ja. Also, ist ein volles Programm.
Ja.
Aber das ist es definitiv wert. Die Eindrücke brauche ich, die Eindrücke brauchen die Leute, weil, ich meine, wenn man sich anguckt, wie weit uns die Wissenschaft bringt, ne?
Ja.
Und da gibt es immer so eine gewisse Distanzierung, habe ich das Gefühl, von den öffentlichen Leuten gegenüber der wissenschaftlichen Welt. Und auch so ein gewisser Mangel, könnte man sagen, von der akademischen Welt an Erklärungen oder Runterbrechungen der Phänomene vielleicht für die Leute, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen.
Finde ich auch. Man muss das mehr kommunizieren, dass das spannend ist und auch, wie sage ich das? Also wir haben ja mehrere Sachen besprochen, die wirklich kompliziert sind.
Ja.
Und dann denkt man, das ist wirklich kompliziert und die forschen das einfach nur so, weil sie das spannend finden. Ja, ja. Stimmt. Aber es hat auch irgendwann, gibt es dann plötzlich diesen Turnaround, wo das plötzlich eine ganz reale Anwendung hat. Ne? Also wir forschen bestimmt nicht Quantencomputer, weil wir denken, da kann irgendjemand was Tolles mitrechnen. Aber es ist so.
Ja.
Ne? Also du kannst dann, was weiß ich, zum Beispiel neue Wirkstoffe wieder, ne? Medizin, ne? So ein Protein ausrechnen, ist wahnsinnig kompliziert. Und wenn das klappt mit einem Quantencomputer, schadam, kriegst du neue Proteine raus, die dann Medizin.
Das wäre so gut, ja. Und was man auch nicht vergessen darf, ich meine, wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe, in irgendwie, sagen wir mal, eine Physikbibliothek und ich schaue mir da die ganzen Bücher an zu den ganzen Sachen, denke ich mir, wie soll ich jetzt als jemand, der Physik interessiert ist, auch wirklich das können? Also, wie soll ich aufgeben oder so? Aber was man nicht vergessen darf, ist eine persönliche Meinung, ist, also die Leute, die sich auch wirklich gut damit auskennen, die sind ja nicht einfach so geboren.
Ja.
Das ist weder bei Newton noch bei Einstein noch bei heutigen Profs oder Leuten, die sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen, sondern es baut sich halt Schritt für Schritt auf. Es macht halt am Anfang Sinn, man lernt eine Grundlage, dann kommt es Vereinfachungen, jemand erleichtert diesen Weg, sagt, okay, das musst du nur wissen oder das musst du nur anwenden, musst du nicht mehr tief ins Detail verstehen. Also heutzutage, also keiner sitzt jetzt zum Beispiel und fragt sich, ist 1+1 jetzt wirklich 2? Muss ich das beweisen können, bevor ich das in der realen Welt anwende oder für meine Zwecke? Ja. Nee, sondern das ist ja auch bei Computern so. Ist für mich immer faszinierend, wenn ich gucke, Computer, wie haben wir das gemacht? Es gibt auch viele Leute, die sich das fragen, wie haben wir aus der Natur irgendwie einen Rechner hergestellt? Ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber das sind halt Konzepte, da kommt jemand, der macht etwas ganz Simples, kommt eine andere Person, die sieht die Idee gut, sieht ein paar Probleme, verbessert die nochmal ein bisschen, bringt noch eine Idee, erleichtert dann nochmal diesen Weg. Und irgendwann entwickelt sich das so weiter, dass wir heute einfach jetzt nicht einen Computer alleine von null aufbauen müssen, sondern wir können einfach mit Hilfe von Programmiersprachen das selber machen. Wir müssen nicht alle Schritte 100% nachvollziehen können, sondern wir können darauf aufbauen, was vorherige Leute gemacht haben.
Man muss sich quasi auf ganz viele Sachen verlassen und kann irgendwo einsteigen. Ne?
Genau.
Ich sag mal, wir sind ja in der Leibniz-Uni. Leibniz war noch einer, der, ne, dicke Hose, der wollte alles verstehen und hat alles gemacht. Universal Genie, sagt man ja.
Ja.
Aber heutzutage muss man gar nicht mehr also man will dann sozusagen, man will ja die was forschen, was noch kein anderer gemacht hat. Und wenn man erstmal sagt, ich muss alles andere verstehen,
heutzutage ist es auch sehr, sehr schwer, irgendwie ein Universalgenie zu sein. Ich meine, wenn man sich das früher anguckt, jetzt zur Zeit antiken Griechenland oder so, Aristoteles, da gab's zwei Arten von Menschen. Entweder du warst Philosoph oder du warst es nicht. Und der Philosoph war im Prinzip alles. Ne? Der saß da, wenn man sich Aristoteles anguckt, der hat nichts gelassen, worüber er nicht geredet hat. Ja. Mal redet er über Politik, mal schaut er sich die Anatomie von Tieren und Pflanzen an, schreibt er irgendwas über Metaphysik und was weiß ich noch. Also heute geht das nicht mehr, weil heute gibt es oder ist sehr schwer zumindest. Man kann das nur im groben Maße, also wirklich tief ins Detail gehen, wird relativ schwierig, weil man sich für ein Fachgebiet bereits für Jahrzehnte irgendwie rein investieren muss, um das wirklich zu beherrschen.
Ist ein bisschen so, ne? Aber vielleicht noch... noch sozusagen, um das ein bisschen, die meisten denken ja, ich muss ein Genie sein, um das zu machen, ne? Sondern man muss halt eigentlich nur machen, wo man Bock zu hat,
also
und keine Angst haben, ja, ne? Dann wird's schon.
Da stimme ich dir 100% zu, also Angst ist auch manchmal in Ordnung, aber das ist eine Sache, die ich eigentlich auch mal klarstellen muss. Die Leute sehen zum Beispiel mich oder irgendwelche anderen und denken direkt und fragen die mich mal so, was für ein IQ hast du, dass du Physik kannst? Mhm. Das ist die falsche Frage. Also du musst nicht schlau sein, um Physik zu verstehen oder Wissenschaft generell. Du wirst schlau, indem du das lernst.
Ja.
Das würde ich sagen. Also man muss nicht, klar, es gibt Ausnahmen und was weiß ich, aber wir reden jetzt mal über den Allgemeinfall. Jeder ist prinzipiell in der Lage, auch Physik zu lernen. Wenn er Lust drauf hat und wenn die Person das möchte und wirklich Zeit investiert oder sowas, würde ich von ausgehen. Ich habe jetzt leider keinen Doktortitel in Physik, aber würde ich jetzt prinzipiell erstmal davon ausgehen, ne, dass das möglich ist. Also das muss man immer im Kopf behalten, wenn ihr viele Leute seht, die sich damit auskennen oder die so, sage ich mal, auch einen schlauen Eindruck machen. Die sind ja nicht dumm, die sind wirklich schlau. Aber man wird schlau, vor allem, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Ja, das sehe ich auch so. Ne? Vor allen Dingen, also man muss einfach das machen, wo man Lust zu hat.
Genau.
Ne? Wenn es in Richtung Physik geht, kann man auch sagen, ich engagiere mich ich interessiere mich für etwas. Wenn das klappt, dann kann ich später auch was mit anfangen.
Definitiv. Ja.
Cool.
Und ich denke, das ist ein guter Abschluss hier.
Ja, finde ich auch. Ja, dann hoffe ich, du hast noch deinen Riesenspaß heute an der Leibniz-Uni.
Dankeschön.
Und bringst für deine Leute im Podcast und in den Filmchen was mit. Ne,
wo ja, das sowieso.
Was wir hier machen. Ja.
Ja, und ich bedanke mich ebenso für das tolle Gespräch und für diese
Ja, bedanke ich mich auch.
War toll mit dir. Ja, danke. Kann ich nur zurückgeben.
Okay, ja, komm weiter.
So.
Sehr cool. Sind wir durch.
Ja, mega.
Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Du hast noch Fragen, Themenwünsche oder Erfahrungen, die du gerne teilen möchtest? Dann schreib es in die Kommentare oder schick uns eine Mail an insights@uni-hannover.de. Wir freuen uns auf dein Feedback. Du willst keine Folge verpassen? Dann folg uns doch und abonniere unseren Kanal.